Das Evangelium nach Abraham ist unsere aktuelle Predigtreihe. Ich darf da zweimal drin predigen. Und der Text, den ich heute da zugeteilt bekommen habe, den liebe ich von Herzen. Nachdem ihr ihn jetzt gehört habt, denkt ihr euch so, hä, was? Vielleicht für euch beim ersten Hören ein bisschen wild, ein bisschen unverständlich. Deswegen schön, dass ich den heute mit euch so ein bisschen entpacken darf. Das Witzige ist, oder auch für mich herausfordernd, der zweite Text, den ich zugeteilt bekommen habe, ist für mich der allerschwierigste Text der Bibel ever. Ich werde euch heute nicht verraten, welcher das ist. Da müsst ihr dann schon beim nächsten Mal auch wieder dabei sein. Nicht nächste Woche, aber in ein paar Wochen. Es gibt, wie Benny schon gesagt hat, in unserem Leben Aufs und Abs. Und manchmal mehr Schwieriges, manchmal weniger Schwieriges. Shakespeare, der lässt seinen Macbeth Folgendes sagen. Jeder neue Morgen bringt neue Witwen, die klagen, neue Waisen, die weinen, neue Schmerzen, die gegen den Himmel schlagen. Das bringt das Ganze richtig auf den Punkt, ganz schön hart, aber leider die Realität, in der wir leben. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, beginnen irgendwo Tausende von Schicksalen, Tode, Krankheiten, zerbrochene Beziehungen, Verzweiflungen. Und wenn du bisher vielleicht ein behütetes Leben gehabt hast, dann sei froh, sei dankbar. Aber auf uns alle kommt das früher oder später zu, wenn es nicht vielleicht schon längst da gewesen ist. Die Frage ist nicht, wird das Leben nach mir greifen, sondern eher, wann passiert es und dann macht es mich platt, erwischt es mich, haut es mich um und wird es mich meistern oder werde ich das Leben meistern, trotz all seinen Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und deshalb schauen wir uns Abraham an. Erst später im Verlauf seines Lebens bekommt er diesen neuen Namen Abraham. Noch heißt er Abram. Und die drei Weltreligionen, das Christentum, das Judentum und der Islam, blicken auf Abraham als ihren Erzvater zurück und als einen Glaubenshelden, weil er es geschafft hat, trotz all den Schwierigkeiten, durch die er gehen musste, trotz all den Herausforderungen, trotz all dem, was das Leben ihm so zwischen die Beine geworfen hat, dass er festgehalten hat, dass er standgehalten hat und verankert geblieben ist. Und deswegen wollen wir von Abraham lernen. Wir schauen uns heute eine Schwierigkeit an, die sogar Abraham getroffen hat. Ein Hindernis, wenn wir im Leben standhalten wollen, wenn wir stehen bleiben wollen, auch in schwierigen Zeiten. Und zwar geht es um den Zweifel. Und ich habe dafür drei Punkte mitgebracht. Der erste ist, selbst Glaubenshelden zweifeln. Dann Gottes Antwort auf den Zweifel und das dritte vom Bund zum Kreuz. Okay, wir haben gerade ein Kapitel übersprungen. Alle aufmerksamen Zuhörer haben das vielleicht gemerkt. Wir haben Genesis 14 in keiner Predigt behandelt. Aber es ist spannend, was da passiert, denn da glänzt Abraham. Verwandter Lot wird entführt und er kommt mit seinen Leuten und es gibt so man könnte da einen richtigen tollen Hollywood-Blockbuster draus machen, wie er den wieder befreit, wie er fremde Könige besiegt und dann sogar noch beweist, dass er ethisch, moralisch top drauf ist, weil er will nicht mal den Lohn bekommen, den ihm dann ein anderer König verspricht und er sagt, nein, alle sollen doch sehen, dass Gott mich reich gemacht hat, nicht du hast mich reich gemacht. Also was für ein Top-Typ, toll mit Gott unterwegs. Und dann lesen wir hier am Anfang in diesem Vers 1, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also zuallererst mal, ist das eine ganz außergewöhnliche Offenbarung. Dieses, das Wort des Herrn, also das, was hier steht, Herr, das ist nicht einfach nur Herr, sondern das ist, dahinter steckt Jahwe, das Tetragrammaton. Also der Herr selbst spricht und tut das in einer Erscheinung. Und das finden wir in den ganzen 5 Büchern Mose, in der ganzen Tora, nur an dieser Stelle. Nur Abraham hat dieses Privileg, dieses Vorrecht, Gott so sprechen zu sehen und zu hören. Und das Spannende ist, vorher war er ja schon dieser große Kriegsheld, dieser große Glaubensheld. Und trotzdem sagt ihm Gott dann, hey, keine Sorge, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn. Jetzt könnte man ja meinen, dass Abraham sagt so, ja Gott, klar, ist doch super, wir zwei, wir sind doch Buddies, läuft bei uns. Danke, dass du es nochmal sagst, voll nett von dir und so. Nee, so ist er nicht drauf, sondern er sagt, er schüttet gleich mal so sein Herz aus und es kommt so das raus, was sowieso schon lange in ihm brodelt. Er sagt so, Herr, Herr, wie es da steht, aber eigentlich spricht er Jahwe an. Ja, er sagt, Herr Jahwe, was willst du mir geben? Ach, du weißt doch, ich bin doch ohne Kinder. Du sprichst hier ja von Lohn. Du weißt schon, ne, das mit den Kindern, das wäre schon noch nett. Bisher hast du mir doch noch keine Nachkommen gegeben. Ja, am Schluss muss ich mein Haus und alles, was ich habe, hier meinem Sklaven vererben, den ich adoptiert habe. So, das ist so seine Antwort. So, Gott, bist du dir sicher, dass du mich gut versorgst? Also da kommt schon gleich bei diesem großen Helden, kommt trotzdem gleich die erste Reaktion, der Zweifel. Du hast doch Lohn erwähnt, jetzt tu doch was, Herr. Und das Spannende ist, wie reagiert Gott? Er verurteilt Abraham nicht. Er läuft auch nicht weg. Er sagt nicht, oh Abraham, das habe ich mir jetzt anders von dir vorgestellt, sondern er antwortet ihm und er führt ihn nach draußen und zeigt ihm den Sternenhimmel. Sieh, geh in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht aus der Gegend dort. Ich weiß, auf diesen paar Pixeln kann man die Sterne kaum erkennen, aber wenn ihr mal irgendwo vor so einem Sternenhimmel gestanden habt, dann wisst ihr, oh, das ist bombastisch, wir können sie nicht zählen. Und heute wissen wir, noch neben den Sternen, die wir sehen, gibt es einfach noch unzählbar viel mehr Sterne. Gott macht Abraham da ein ganz, ganz großes Versprechen. Dieser Abraham, der sagt, oh, ich habe keine Nachkommen, der kriegt einen bombastischen Zuspruch, eine bombastische Verheißung. Und Abraham glaubte. In Vers 6, da heißt es dann, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Zumindest für den Moment. Aber dann geht es wenige Verse später geht's weiter. Da sagt ja Gott erst zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat und dass ich dir dieses Land zu Besitz gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Wieder der nächste Zweifel. Herr, jetzt, wie kann ich mir denn sicher sein? Ich weiß doch gar nicht so genau, wird es wirklich klappen mit dem Land? Und das Spannende ist, ne, dieser Glaubensheld, und so kurz nacheinander, ein Zweifel nach dem anderen kommt da raus. Jetzt, wenn wir nochmal so überlegen, mit wem haben wir es hier zu tun? Der Mann, der hat seine Heimat, seine Kultur verlassen auf ein Wort von Gott hin. Die 3 größten Weltreligionen verehren ihn als Glaubenshelden. Ein Mann, der gerade eben hörbar, erfahrbar eine Vision von Gott hat und sagt ihm, hey, ich verspreche dir das. Und dieser Mann, dieser Mann ist voller Zweifel. Ich finde das auch so ein bisschen entspannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es ihm schon so geht, wieso soll es uns nicht genauso gehen? Warum glauben wir denn, dass wir das ohne Zweifel schaffen würden? Zweifel vergeht nicht einfach. Und wenn selbst Abraham nach allem, was er erlebt hat, noch zweifelt, dann würde ich sagen, auch wir werden es nie ganz schaffen, vom Zweifel loszukommen. Ich glaube, Zweifel, diese Frage, die sich so stellt, klappt das? Wird das funktionieren? Die ist unvermeidlich. Und jetzt gibt es zwei falsche Umgehensweisen mit dem Zweifel, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Und zuerst ist vielleicht die Seite, die auf der die konservativen Seite übertreibt, die sagt vielleicht sowas wie: Also Abraham, was fällt dir ein? Wie kannst du nur? Jetzt habe ich dir alles bewiesen. Ich hab dich so gesegnet und habe dir immer geholfen. Und jetzt auch noch diese Prophezeiung. Was fällt dir ein, mich in Frage zu stellen? Gott hätte ja so reagieren können. Aber das tut er nicht. Er macht ihm keinen Vorwurf. Und ich glaube, diese Art von Umgang mit Zweifel, die erleben wir auch manchmal. Wir versuchen, den Zweifel irgendwie wegzudrücken. Wir geben ihm keinen Raum. Er darf nicht sein. Er wird wegdiskutiert oder er wird erklärt als Zeichen von Schwäche. Und ich glaube, wenn wir das in Gemeinde so leben, dann schaffen wir einen Ort, an dem wir den Zweifel eigentlich nur verstecken, an dem wir zu so einer gewissen Form von Heuchelei übergehen oder an dem wir so diesen nagenden Zweifel in uns drin behalten und ihn nie trauen, ihn rauszulassen und das uns total schwächt, weil wir dann voller Selbstverurteilung und voller Angst sind. Und wenn Abraham an dieser Stelle gesagt hätte, ja gut, Gott, dann glaube ich dir halt alles, passt, ich zweifle nicht, dann wäre dieses Kapitel vielleicht auch so nie weitergegangen. Das ist auch sehr spannend, dass das, was hier passiert, eine Antwort von Gott ist auf den Zweifel. Also Abraham spricht es aus, er sagt es, er sagt seine Angst Gott und Gott reagiert. Gott tröstet ihn sozusagen in seinem Zweifel und er bestärkt ihn nicht darin. Das wäre nämlich das andere Extrem, vielleicht die übertrieben liberale Antwort auf den Zweifel. So, als würde Gott sagen, ja, du zweifelst, ja stimmt, nichts Genaues weiß man nicht, könnte ja auch schief gehen. Ne? Muss man ja auch sagen, so beim man muss ja auch alles mal hinterfragen und am Schluss, vielleicht wird es ja auch gar nichts mit dem Land oder auch doch oder nicht. Gucken wir mal, was wird. In dieser übertrieben liberalen Variante mit dem Zweifeln umzugehen, da ist der Zweifel und das Nachdenken ja immer das Ideal. Das ist sozusagen immer das Ideal, dass wir alles nochmal zerdenken und nochmal hinterfragen. Aber unter der Oberfläche von dieser radikalen Skepsis, da steckt, wie ich das verstehe, keine Stärke, sondern einfach nur blanke Angst, sich festzulegen. Das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft heute zuhauf erleben. Menschen sagen, ja, du siehst es halt so, ich sehe es halt so, mit der Wahrheit, mit dem, wer weiß, du glaubst halt, was du glaubst, ich glaube halt, was ich glaube, wir reden da jetzt einfach mal lieber nicht so drüber oder müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren, lass uns lieber zum nächsten Thema übergehen. Jeder hat da so sein Ding. Aber ich glaube, die Folge ist die, dass wir bestimmten Dingen einfach aus dem Weg gehen, uns auf bestimmte Dinge nie einlassen. Es fehlt uns da heute an Mut. Mut, den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, wir gehen dem auf den Grund. Wir entscheiden uns. Wir lassen uns drauf ein. Wir lassen uns drauf ein, zu sagen, ja, ich glaube, ja, ich vertraue. Und Gottes Weg, der ist anders. Gott verurteilt Abraham nicht auf der einen Seite, aber er lässt ihn auch nicht im Zweifel stehen. Er sagt auch nicht, ja, ist halt so, ne? Zweifel, passt, gut. Nein, er kommt ihm entgegen. Er nimmt den Zweifel ernst Und er handelt, er reagiert darauf. Er sagt, Zweifelnde, ihr seid willkommen. Jeder, der zweifelt, jeder, der Angst hat, jeder, der sich fragt, klappt das mit mir, der ist willkommen, aber der Zweifel wird herausgefordert. Und ich möchte mir mit euch zwei Dimensionen des Zweifelns anschauen. Vielleicht sagst du auf der einen Seite, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich nicht an Wunder glaube. Es gibt dafür meiner Meinung nach immer zwei Hintergründe. Also so, das ist so das Vordergründige. Ich glaube nicht an Gott, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich habe so den Verdacht, es gibt zwei Arten von Zweifel, die da eigentlich dahinter stecken. Die eine ist, wir sehen das hier bei Abraham, du hast mir keine Nachkommen gegeben, ne, Gott? Also so diese ganze große Frage, ich weiß nicht, ob der wirklich vertrauenswürdig ist. Ist der denn überhaupt da? Ist der verlässlich? Wenn es drauf ankommt, wird er dann tragen? Oder die andere Frage, die zweite Perspektive, die zweite Dimension des Zweifels. Woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde, sagt Abraham. Also die Frage, ja, wird es denn wirklich klappen? Ja, du versprichst mir hier so ein Land und ich soll das dann besitzen? Ja, wie? Dahinter steckt, glaube ich, oft so diese Frage, ja, wenn Gott denn da ist, ja, aber was ist mit mir? Klappt das überhaupt mit mir und dem Gott? Komme ich da hinterher? Werde ich das halten können? Werde ich das schaffen können? Vielleicht will der am Schluss noch irgendwas von mir und will ich das dann überhaupt auch? Also die zwei Seiten des Zweifels, kann ich ihm wirklich vertrauen? Oder die andere Seite, was ist, wenn ich scheitere? Und mit genau diesen beiden Fragen beschäftigt sich Gott, so wie ich das verstehe, nun auch in der zweiten Hälfte des Kapitels. Gottes Antwort auf den Zweifel. Also wir haben uns erstmal angeschaut, selbst Abraham, der Glaubensheld, zweifelt. Und es ist unvermeidbar für uns alle, dass Zweifel eine Realität ist. Und jetzt kommt die Frage, wie antwortet Gott darauf? In Vers 9 bis 11, ich lese euch das nochmal vor. Und er sprach zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil von dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Das ist jetzt so der Part, wo ihr euch denkt, hä, wieso ist das jetzt einer seiner Lieblingstexte? So ein komisches Zeugs mit zerteilten Tieren und so. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Das liegt daran, dass es einfach ein Ritus ist, den wir hier überhaupt nicht mehr kennen, der für uns vollkommen fremd ist, der aber für die Leute damals glasklar war. Abraham reagiert sofort und bringt diese Tiere. Er versteht, was Gott von ihm da möchte. Und jetzt kommt das Spannende, was wollen die denn da? Und zwar, wir heute, wir leben ja in einer Schriftkultur. Wenn ich einen Vertrag mit euch mache, dann verfassen wir den auf Papier. Dann schreiben wir das auf und wir können damit hinterher zu einem Richter gehen oder so und der kann entscheiden so, aha, hier habt ihr es aufgeschrieben, hier ist eure Unterschrift. Unterschrift, super wichtig in unserer Kultur. Das hat für uns Gewicht für Absprachen, für Vereinbarungen. Und in der damaligen Welt des alten Orients, da war das anders. Dort besiegelte man Verträge in so einer geschichtenbasierten Kultur, in einer Kultur, in der man Dinge weitererzählt hat, durch rituelle Handlungen. Und zwar in diesem Fall zerschnitt man diese zwei Tierhälften oder diese Tierhälften in zwei, legte sie einander gegenüber und dann schritten beide Vertragspartner zwischen diesen Tieren hindurch, also die einen Hälften da, die anderen Hälften da. Man schritt da hindurch bei irgendeiner Absprache, bei irgendeiner Abmachung und es hieß dann, wenn wir unsere Absprache brechen, dann soll es uns so ergehen wie diesen Tieren. Und das kennen wir aus anderen Teilen des Alten Testaments. Da kommt es vor in Jeremia 34 zum Beispiel, in Vers 18, da heißt es, ich gebe die Männer, die meinen Bund übertreten haben, in die Hand ihrer Feinde, wie das Kalb, das sie entzwei geschnitten haben, als sie zwischen seinen Stücken hindurchgingen. Oder wir wissen zum Beispiel auch aus der Kultur von damals, dass wenn ein Herrscher seine Untergebenen, wenn die sozusagen sich verpflichtet haben, dem Herrscher treu zu sein, wenn er irgendwo ein neues Gebiet eingenommen hat, dann haben die das auch gemacht. Dann sind die auch entweder gemeinsam, wenn der Herrscher sich herabgelassen hat, oder eben auch vielleicht nur dieser Vasall musste zwischen den beiden Tierhälften durchgehen und so nach dem Motto, oh, wenn du dich nicht an alle Absprachen hältst, wenn du mir nicht treu bist, dann wird es dir genauso ergehen wie diesen Tieren. Also es wird den Leuten, aber das wird so ganz bildhaft, plastisch dargestellt, was passiert, wenn ich diesen Vertrag breche. Wir haben das heute täglich auf irgendwelchen Internetseiten in so ellenlangen Texten, wo wir am Schluss einfach nur klicken, ja, ich akzeptiere. Weiß nicht, vielleicht wäre das plastischer hilfreicher mit diesen Tierhälften. Und das Spannende ist, ne, wenn wir heute zum Beispiel, ich stelle mir so vor, wir bauen ein Haus und brauchen so und so viele Steine, keine Ahnung, wie viele Steine man so kauft für so einen Hausbau. Also wir kaufen einen Betrag von X Steinen und wir sagen, wir zahlen dafür Y Menge Geld, so und so viele Euros. Und der Händler von diesen Steinen, der sagt, ja, kriegst du so und so viel, wird es kosten. Und dann 4 Wochen später, die Steine werden geliefert und der Händler sagt, na du, ist jetzt doch ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe mir einen Pool im Garten gebaut, der ist so teuer geworden. Jetzt muss ich die Steine ein bisschen teurer machen. Also tatsächlich doppelt so teurer. Dann sagen wir, Mist, nee, nicht in Ordnung. Und der Händler sagt, ja, ist halt so. Und ich denke mir, oh, wie doof. Ich kann es nicht beweisen, was wir damals abgesprochen haben. Alle meine Freunde werden sagen, bist du doof? Warum habt ihr keinen Vertrag gemacht? Warum habt ihr es nicht aufgeschrieben? Weil dann könnten wir zum Richter gehen, dann hätten wir die Konsequenzen schwarz auf weiß. Okay, jetzt wissen wir, was passiert hier. Was machen die da? Die schließen einen Bund, eine Vereinbarung. Weil Abraham sich Sorgen gemacht hat. Abraham wollte auf Nummer sicher gehen. Ja? Das, was er gemacht hat, ist wie, als würde ich zu diesem Bauunternehmer gehen und sagen, oh, großer Bauunternehmer, wie kann ich denn sicher sein, dass das mit den Steinen wirklich zu dem Preis klappen wird? Und dann sagt er, na gut, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir heute mit einem Bauunternehmer so zwischen den Tierhälften, naja. Das Durchschreiten war eine gelebte Selbstverfluchung. Ich mache mich selbst haftbar und ich stelle mich unter die Konsequenzen des Scheiterns. Das war ganz verbreitet im Alten Orient und so verbreitet, dass sogar es in die hebräische Sprache Einzug genommen hat. Und zwar, dass man anstatt einen Bund schließen, heißt es da, man schneidet einen Bund. Also der Bund wird geschnitten, so wie die Tierhälften zerschnitten werden. Wird es ein bisschen spannend. Gott macht also einen Bund mit Abraham, aber jetzt wird es noch spannend, weil die Sonne geht unter, lesen wir da, dann in Vers 12. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken, 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Und dann kommt das große Spannende. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel, fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich das Land von dem Strom Ägyptens und so weiter. Ich habe ja gesagt, normalerweise hieß es, beide Vertragspartner sind zwischen diesen Hälften durchgegangen. Aber was passiert hier? Was hier passiert ist, Gott schickt den Abraham irgendwie, der lässt ihn schlafen oder er betäubt ihn. Und der Abraham, ich verstehe das so, dass der durch diese gewaltige Gegenwart Gottes so beeindruckt ist, dass da so ein Schrecken auf ihn fällt. So verstehe ich den Schrecken. Und Abraham schläft. Und jetzt Gott schreitet alleine dazwischen durch. Das Spannende ist, damit sagt er ja, wenn ich mich nicht an diesen Vertrag halte, dann soll das mit mir passieren. Dann soll das passieren. Ich, Unsterblicher, soll auf einmal sterblich werden. Ich soll sterben. Das Unmögliche soll geschehen. Als Abraham wieder aufgewacht ist und verstanden hat, was da passiert ist, ich bin mir sicher, er stand mit offenem Mund da. Und das ist die Antwort auf die erste Dimension des Zweifels. Auf die Frage, kann ich Gott vertrauen, dass er da sein wird? Und Gott sagt, schau her, ich verbürge mich mit meinem Leben dafür, dass du dich darauf verlassen kannst, dass ich mein Versprechen dir gegenüber halte. Jetzt muss ich an der Stelle vielleicht einen kleinen Einschub machen, der könnte vielleicht geht so ein kleines bisschen in die Tiefe, damit wir verstehen, was ist denn eigentlich so ein Bund oder was ist denn vielleicht genau dieser Bund? Weil wir das sonst irgendwie gerne, finde ich, alles so zusammenwerfen, so ein bisschen, soll vielleicht für den einen oder anderen zu krass, aber für manche dafür wieder umso spannender, weil das, glaube ich, hilfreich ist, um zu wissen, wovon sprechen wir hier eigentlich. Also Gott sagt zu Abraham, dir und deinen Nachkommen werde ich das Land geben, auf Ewigkeit verspreche ich dir das. Ich stehe mit meinem Leben dafür gerade, dass du das Land bekommst zwischen dem Euphrat und dem Strom Ägyptens. Das ist so, hier dieser Bereich ist, wie Israel das Land eingenommen hat, nachdem sie dann von Ägypten zurückgekommen sind. Und die größte Ausdehnung von dem alttestamentlichen Israel war dann unter David und Salomo. Das ist ungefähr so gewesen. Und ne, einfach nur, dass wir ungefähr im Kopf haben, was das ist. Hier oben ist die heutige Türkei, hier der Libanon, Jordanien, Ägypten mit der Sinai-Halbinsel hier unten. Also Gott macht da ein ganz großes Versprechen. Und das macht er in diesem ewigen Abraham-Bund. Diesen Bund, und auch Paulus im Neuen Testament macht ja klar, daran hat sich nichts geändert. Deswegen, ich habe für mich das mal illustriert, um zu verstehen, was gibt es eigentlich für Bünde? Wir hören dieses Wort Bund immer. Wir kennen vielleicht noch das Wort Neuer Bund. Aber dann, glaube ich, hört es oft auch schon auf. Und hier habe ich einfach mal so eine Darstellung gemacht, damit wir verstehen, welche Bünde, von welchen Bünden wird im Alten Testament oder dann im Neuen Testament eigentlich gesprochen. Und der erste Bund, den wir alle kennen und der auch für alle Menschen gilt, deswegen ist er hier unten so ganz breit für alle und der gilt bis zum Ende dieser Welt, dass Gott zu Noah sagt, ey, ich habe jetzt die Erde mit einer Flut zerstört und das mache ich nicht nochmal. Als Zeichen dafür bekommt ihr den Regenbogen. Das gilt für alle Menschen immer, egal ob sie zum Volk Israel gehören oder nicht. Oder das ist ein Bund, den hat Gott mit allen Menschen geschlossen. Eine Weile später beginnt er den Abraham-Bund. Das ist die Szene, die wir hier haben. Also wir sind sozusagen in diesem Zeitstrahl, sind wir jetzt genau hier, wo der Abraham-Bund anfängt. Und dieser Bund, der gilt weiter und der gilt auch bis heute. Der endet nicht. Ne? Gott hat den Bund als ewigen Bund versprochen und das gilt auch heute noch. Dann das Volk Israel kommt ja erst, hat er ja selber da schon angekündigt, ein paar hundert Jahre später bekommen sie dieses Land erst vollständig. Und in dieser Phase bekommen sie noch einen Bund, so einen Ergänzungsbund obendrauf, den Sinai-Bund. Da, wo Gott dem Volk Israel die 613 Gesetze gibt und sagt, hey, damit ihr ein heiliges Volk seid, so sollt ihr leben. Und dieser Bund, der wird erneuert oder der wird aufgehoben durch den neuen Bund. Der neue Bund, also Gott sagt hier, dieses alte Gesetz, das hat, im Hebräer sagt er, das hat nicht seinen Zweck erfüllt. Der Sinai-Bund, der ist kein ewiger Bund. Aber darauf gibt es noch einen Bund, den David-Bund. Also dafür spricht Gott dem David, hey, aus dir und deinen Nachkommen wird ein ewiger König kommen. Und das ist Jesus und das hat sich zum Teil schon erfüllt. Aber es fehlt noch ein Teil, dass Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Ja, wir kennen den Teil, dass dieser König ans Kreuz gegangen ist. Aber dass er wiederkommen wird in ewiger Herrschaft, der Teil, der ist noch nicht erfüllt von dem David-Bund. Und ich finde das hilfreich, das so ein bisschen vor Augen zu haben, wenn wir hier einfach so wild von irgendwie Bund und Bünden sprechen. Wir sind hier beim Start des Abraham-Bundes. Denn da fängt Gott an und er wählt sich ein Volk. Das gilt nicht für alle Menschen auf der Welt gleichermaßen. Erst durch den neuen Bund können wir daran Anteil haben. Erst ab dem Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist, können wir als seine Kinder auch auf diesem Abraham-Bund stehen. Paulus sagt es im Römerbrief, wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Also alle anderen Menschen, die bis dahin nicht zu dem Volk gehört haben und nicht an dem Abraham-Bund teilhaben konnten, können das heute. Wir können heute an diesem Bund teilhaben, weil wir durch Jesus mit hineingenommen werden in dieses Volk Israel als ein geistliches Volk. Aber gleichzeitig enden die Versprechen von Gott an Abraham nicht, dass er der Schutz und der Tröster von Abraham und seinen Nachfahren ist und dass er ihnen dieses Land versprochen hat. Da geht es nicht nur um eine geistliche Versorgung, um Segen auf der allgemeinen Metaebene, sondern es geht ganz konkret auch wirklich um dieses Land, das Gott Abraham verspricht, was er ja dann auch tut. Er gibt diesem Volk dieses Land zu besitzen. Okay, und das Spannende ist, in der Geschichte von Gott mit den Menschen, wir haben ja am Anfang den Part, dass die Menschen im Garten bei Gott wohnen. Und dann sehen wir erstmal so eine Geschichte der Zerstreuung. Sie werden aus diesem Garten ausgeschlossen. Oder dann beim Turmbau zu Babel, sie werden wieder zerstreut durch die Zerstreuung der Sprachen. Und hier fängt Gott an und beginnt wieder zurückzukommen und fängt an, einen Weg zurück in den Garten zu bauen. Ja? Dieses Land, das Gott seinem Volk gibt. Da sagt er, so Leute, jetzt zeige ich euch mal den Weg. Jetzt fangen wir mit dem Weg an, wie ihr wieder zu mir kommen könnt, wie ihr wieder in meinen Garten zurückkommen könnt. Und damit beginnt er mit dem Volk Israel und wirkt damit dem entgegen, was durch den Sündenfall angestoßen ist. Okay, wir kommen wieder zurück zu der Szene. Ich habe da so ein schönes Bild mitgebracht. Wo war das? Da, genau. Aus dem 18. Jahrhundert hat das jemand so schön illustriert. Das zweite Staunen an dieser Szene, also das erste ist, Gott verspricht das, er geht durch, er verspricht, ich werde mich daran halten, ich verpflichte mich zur Treue. Und jetzt kommt das nächste Spannende, und zwar, wer nicht da durchgeschritten ist. Abraham läuft da nicht durch. Er ist nicht beteiligt. Und das ist, soweit wir das kennen, in der gesamten Überlieferung des Orients einmalig, dass der Schwächere nicht da durchgehen muss. Gott schließt hier diesen einseitigen Bund. Er sagt damit, Abraham, ich werde dich segnen, was auch immer geschieht. Wenn ich scheitere, trage ich die Konsequenz. Wenn du scheiterst, und das ist jetzt das Spannende, das verstehen wir vielleicht erst jetzt, wo wir wissen, was Jesus am Kreuz getan hat. Dann sagt er, Wenn du scheiterst, trage ich die Konsequenz für uns beide. Und das ist Gottes Antwort auf die zweite Dimension des Zweifels, auf die Frage, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich nicht treu bin? Wie kann ich wissen, ob ich meinen Teil halte? Ich kenne mich doch, ich werde scheitern. Und da sagt Gott, ja, stimmt, du wirst scheitern. Und ich schreite hier hindurch. Ich bin derjenige, der hier hindurchschreitet. Deswegen der dritte Punkt, vom Bund zum Kreuz. Jahrhunderte später, in Markus 15, Vers 33, da lesen wir das, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Wieder eine Finsternis, wieder ein Entsetzen. Und am Kreuz ruft Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Jesaja 53, da lesen wir das, er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebenden. Wieder diese Sprache mit dem Schneiden, Zerschneiden. Jesus trifft dieses Zerschneiden, was Gott an der Stelle dem Abraham gesagt hat. Wenn du nicht treu sein wirst, dann trage ich die Konsequenzen. Abgeschnitten, das ist diese Bundessprache, die Bundesverfluchung. Gott sagt also, ich trage diesen Fluch, wenn ich mich nicht dran halte, aber auch wenn du dich nicht dran hältst. Gott hält seine Versprechen aus Genesis 15. Er nimmt die Strafe auf sich für sich selbst und für uns. Paulus schreibt dazu in Galater 3, in den Versen 13 bis 14. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Das Kreuz ist die Erfüllung des Bundes von Genesis 15. Jetzt vielleicht bist du hier und dir geht es genauso wie dem Abraham, dass du zweifelst, dass du dich fragst, ja, aber Gott, ich habe so viel von dem gehört, aber klappt das? Trägt das wirklich? Vielleicht hast du so viel Leid in deinem Leben, so viel Schmerz, so viel, wo du sagst, oh, kann mir Gott da helfen? Ich bin mir sicher, dass es den Israeliten in den 400 Jahren in Ägypten oft so gegangen ist, dass sie auch wieder diese Frage gestellt haben. Ja Gott, du hast das mal versprochen, aber wirst du das wirklich wahr machen? Schau dir mal dieses mächtige Land an, diese Ägypter, die uns hier unterdrücken. Und wie willst du uns da befreien? Wie sollen wir da jemals wieder rauskommen? Vielleicht geht es dir genauso, dass du dich gerade fühlst wie in so einer Sklaverei oder Gefangenschaft. Und ich will dir an der Stelle den Mut zusprechen und sagen, Gott ist treu, so wie er Israel seine Treue gezeigt hat. Daran können wir sehen, dass er seine Treue wirklich hält. Und auch uns verspricht er seine Treue heute. Abraham, der zweifelt ganz laut, in diesem Text zweimal. Gott verurteilt ihn nicht und er lässt ihn auch einfach im Zweifel nicht stehen, sondern er handelt. Er schreitet durch die Stücke hindurch. Und nach dem Vers 17, da ist Abrahams Klage und sein Zweifeln erstmal vorbei. Da gibt es dann kein, wie kann ich das wissen, oder kein, wird das wirklich wahr sein? Gott hat durch dieses starke Zeichen, mit ihm einen Bund zu schließen, seinen Zweifel zum Schweigen gebracht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du gerade am Zweifeln, am Fragen. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs, aber trotzdem kommen diese Zweifel. Und ich möchte dir Mut machen. Ich will euch gleich ein paar Worte vorlesen, wo einfach nochmal diese Zusagen von Gott aus diesem Text an Abraham möchte ich euch nochmal zusprechen für uns heute. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr, wenn ihr euch drauf einlasst, dass ihr mal eure Augen zumacht und eure Hände vielleicht einfach so auf die Oberschenkel legt und einfach so euch bewusst macht, dass Gott da ist und euch segnet und euch diesen Segen zusprechen möchte. Gott spricht, ich bin dein Schild, ich bin dein sehr großer Lohn, ich bin alleine hindurchgegangen für uns beide. Ich nehme den Fluch auf mich, damals für Abraham und dann am Kreuz für dich. Ich halte den Bund, ich alleine, für uns beide. Fürchte dich nicht.